SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Jonathan Hadem. Schönen guten Morgen. Bundesinnenminister Dobrindt bekommt Gegenwind für seine Zurückweisungen an den Grenzen. Das Verwaltungsgericht Berlin hat gestern entschieden, dass es rechtswidrig war, drei Somalier an der deutschen Grenze zurückzuweisen. Innenminister Dobrindt spricht von einer Einzelfallentscheidung und will keine Konsequenzen aus dem Urteil ziehen. Dafür hagelt es Vorwürfe, berichtet unser Korrespondent aus Berlin, Gabor Hallas.
Kanzler Merz und Innenminister Dobrindt seien am Ende, so sieht es die grüne Fraktionschefin Britta Hasselmann. Sie sprach von einem nationalen Alleingang, die Zurückweisungen seien allen Bedenken und Einwänden zum Trotz angeordnet worden. Kritik kommt auch aus der SPD. Bundestagsabgeordneter Stegner sprach im Spiegel von einer flotten Zurückweisungsrhetorik der CSU im Wahlkampf. Diese stehe nun vor einem Praxistest, der werde für Innenminister Dobrindt möglicherweise nicht ohne Schrammen abgehen. Kanzleramtsminister Frey von der CDU sieht in der Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichtes keinen Dämpfer. Er sagte bei RTL, es handele sich lediglich um eine Entscheidung im Eilverfahren. Das Gericht habe ein paar Hinweise gegeben, da müsse nochmal nachgearbeitet werden, das werde getan. Polizeigewerkschafter Roskopf befürchtet, dass seine Kolleginnen und Kollegen in eine schwierige Lage gebracht werden. Er sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, es brauche eine klare rechtliche Aufklärung, damit sauber gearbeitet werden könne.
Bundesfinanzminister Klingbeil will mehr Schwarzarbeit und Steuerbetrug tun. Das hat der SPD-Politiker bei einer Veranstaltung in Lüneburg angekündigt. Malte Dedecek berichtet.
Milliarden Euro gingen dem Staat durch Schwarzarbeit und Steuerbetrug verloren, so Klingbeil. Deshalb wolle er seine Zollbeamten losschicken. Es gebe genug zum Hingucken. Der SPD-Politiker sagte, auch wenn Personal fehle, könne mehr getan werden. Die Zollbeamten müssten nur gut eingesetzt werden. Kritik gab es für den früheren Bundesfinanzminister Lindner. Der hat sich nach Meinung von Klingbeil in seiner Zeit im Amt nicht ganz so ambitioniert um das Problem gekümmert. Der Zoll stellt heute zusammen mit Klingbeil seine Bilanz für das vergangene Jahr vor.
Bei den Friedensgesprächen in Istanbul hat Russland ausschließlich Maximalforderungen gestellt, die für die Ukraine nicht akzeptabel sein dürften. Der republikanische Senator des US-Bundesstaats South Carolina, Lindsey Graham, sieht nun die Zeit gekommen, um Russland zu bestrafen. In den ARD-Tagesthemen sagte er, dass sich der US-Senat im Kongress parteiübergreifend und fast einstimmig hinter ein deutlich verschärftes Sanktionspaket gestellt habe.
Ich arbeite mit der Trump-Regierung an einschneidenden Sanktionen gegen Russland und China. China ist der größte Kunde für billiges russisches Öl und hilft dem russischen Militär. Ich glaube schon immer, dass dieser Krieg nicht endet, bis China einen Preis dafür bezahlt, dass es Putin hilft. Mein Sanktionspaket wird in der nächsten Woche durch den Senat kommen, mit 500% Zöllen gegen alle Länder, die russisches Öl, Gas, Energieprodukte und andere Güter kaufen. Ich denke, das wird erdrückend sein. Und ich erwarte, dass Präsident Trump nun zu einer anderen Taktik übergeht, da klar ist, dass Putin keinen Frieden will.
US-Senator Graham sagte, der Krieg müsse ehrenvoll und gerecht beendet werden, wenn man das überhaupt kann, um eine dritte Invasion zu verhindern. Am Sonntag wurde in Polen ein neuer Präsident gewählt. Gestern Abend hat der polnische Regierungschef Tusk dann angekündigt, er will im Parlament die Vertrauensfrage stellen. Das bedeutet aber nicht das Ende von der aktuellen Regierung, sagte Tusk im polnischen Fernsehen. Er wolle keine Neuwahlen provozieren, sondern ein Zeichen der Geschlossenheit setzen. Torben Müller berichtet.
Es werde der erste Test für seine Regierung sein, sagte der proeuropäische Ministerpräsident. Zuvor hatte der von der rechtskonservativen PiS-Partei unterstützte Kandidat Nawrocki die Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen knapp gewonnen. Sein Sieg ist ein Rückschlag für die polnische Regierung um den liberal-konservativen Tusk. Dessen Reformen dürfte Nawrocki wie bereits sein Vorgänger Duda blockieren. Das Mitte-Links-Bündnis verfügt im Parlament nicht über genügend Stimmen, um ein Veto des Präsidenten gegen Gesetzesvorhaben zu überstimmen. Sollte die Regierung die Vertrauensabstimmung überstehen, würde dies zeigen, dass sie immer noch ein Mandat zum Regieren hat.
Schwierige Zeiten für die Regierung gibt es auch in den Niederlanden. Der niederländische Rechtspopulist Wilders hat seine Drohung bekräftigt, die Regierungskoalition in Den Haag platzen zu lassen. Er fordert einen deutlich härteren Kurs in der Asylpolitik. Aus Den Haag berichtet Ludger Katzmierzak.
Vor einer Woche hatte der Rechtspopulist einen 10-Punkte-Plan vorgelegt. Darin fordert er unter anderem, die Grenzen für Asylsuchende sofort dicht zu machen und den Familiennachzug vorerst zu stoppen. Sollten die drei Koalitionspartner nicht mitziehen, so will das damals, werde er die Regierung platzen lassen. Die konservativ-liberale FVD, die Zentrumspartei NSC und die Bauernpartei reagierten mit Unverständnis auf die Drohung. Gegen die Pläne sei nichts einzuwenden, so die Fraktionschefinnen der drei Parteien. Sie umzusetzen sei aber Aufgabe von Asylministerin Faber. Und Faber sitzt für die Freiheitspartei von Wilders im Kabinett. Von ihren angekündigten radikalen Maßnahmen in der Asyl- und Zuwanderungspolitik hat sie bislang fast keine durchsetzen können. Damit liegt der Ball jetzt nicht nur bei der Ministerin, sondern auch bei Geert Wilders.
Im Fall der vor 18 Jahren im Süden Portugals verschwundenen Madeleine McCann gibt es neue Bewegung. Heute soll laut Medienberichten eine neue Suchaktion starten. Marc Hoffmann berichtet.
Die neue Suchaktion soll laut Medienberichten in Praia da Luz an der Algarve stattfinden. Und zwar in der Nähe des Ortes, wo die dreijährige Madeleine McCann im Jahr 2007 verschwunden ist. Portugiesische Medien berichten, dass die Ermittler unter anderem ein Haus erneut durchsuchen wollen, in dem der deutsche Verdächtige Christian B. zur Tatzeit gelebt haben soll. Die Initiative für die Aktion jetzt geht von den deutschen Ermittlungsbehörden aus. Offenbar gibt es neue Anhaltspunkte. In der Vergangenheit hat es ja bereits mehrere groß angelegte und aufwendige Durchsuchungen gegeben, aber immer wieder ohne Erfolg.
In Baden-Württemberg sollen Schulen künftig offiziell ein Verbot für die private Nutzung von Handys aussprechen können. Die Landesregierung aus Grünen und CDU hat sich nach SWR-Informationen auf eine entsprechende Verschärfung des Schulgesetzes geeinigt. Henning Otte.
Es soll zwar keine direkte Anweisung geben, das heißt, es soll den Schulen weiter selbst überlassen bleiben, wie sie den Umgang mit Handys regeln. Aber, und das ist neu, das Kultusministerium gibt klare Empfehlungen als Leitplanken. Vor allem Grundschulen sollen demnach die private Nutzung von Smartphones, wenn möglich, verbieten. Aber auch weiterführende Schulen können dies künftig tun. Mit der Gesetzesänderung will die Regierung vor allem die negativen Einflüsse von Handys auf die Konzentrationsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen eindämmen. Und man will Schulleitungen und Lehrkräften den Rücken stärken. Denn mit der Verschärfung des Schulgesetzes sollen Verbote und andere Einschränkungen rechtlich unangreifbar werden.
In Oberbayern ist ein Mann an den Folgen einer Infektion mit dem seltenen Borna-Virus gestorben. Ein weiterer Mann wird derzeit im Krankenhaus behandelt. Beide Männer stammen aus der oberbayerischen Kleinstadt Pfaffenhofen an der Ilm. Susanne Pfaller berichtet.
Der Tote war Mitte 50. Im gleichen Alter ist der zweite erkrankte Mann. Beide sind nicht miteinander verwandt. Das erklärt ein Sprecher des Landratsamts in Pfaffenhofen. Noch sei unklar, ob zwischen den beiden Männern eine Verbindung besteht und wie sie sich infiziert haben. Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ermittelt mit Hochdruck den Infektionsweg. Der Patient werde aktuell in einer Großklinik in Bayern behandelt.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Erst freundlich, später dann teils kräftige Schauer und Gewitter. Höchsttemperaturen kriegen wir heute 19 bis 26 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Alkoholfrei. Diese Label findet man immer häufiger auch auf Weinflaschen. Was bedeutet das aber für uns Kunden, für Erzeuger, für den Handel und auch für die gesamte Branche? Darum geht es in unserer Serie in SWR aktuell diese Woche. Und was bedeutet diese Entwicklung vor allem auch für den Geschmack? Bei kaum einem anderen Lebensmittel wird mit so viel feinen Sinnen nach den Qualitätsunterschieden geschmeckt, gefühlt und auch gerochen. Darüber habe ich mit Nathalie Lump gesprochen, die bekannteste Weinfachfrau und Sommelier Deutschlands. Mild im Abgang, duftet nach geröstetem Birnengehäuse. Bewerten Sie alkoholfreie Weine genauso wie Weine mit Alkohol? Sind das die gleichen Kategorien?
Ja, das ist ja der Vorteil beim alkoholfreien Wein im Gegensatz, sag ich mal, zum Traubensaft. Ja? Traubensaft ist süß, du hast 180 Gramm Zucker auf einen Liter und es ist einfach Saft. Aber beim alkoholfreien Wein ist es ja, dass der Saft erst vergoren wird und dann wird im Nachhinein der Alkohol entzogen. Also wir haben Säure, wir haben Aromen, wir haben, ich weiß nicht, beim Rotwein Tannine. Also all das ist auch beim alkoholfreien Wein und er ist im Verhältnis relativ trocken, also im Verhältnis zum Traubensaft. Das ist halt ein bisschen das Problem, dass natürlich Alkohol ist ein Geschmacksträger wie Fett beim Essen. Und wenn du den Alkohol rausziehst, fehlt schon ein wesentlicher Geschmacksbestandteil. Und deswegen gibt man den alkoholfreien Wein gerne so ein bisschen Süße, so um die 20, 30, 40 Gramm, dass es eben vollmundiger schmeckt.
Das heißt, trockener alkoholfreier Wein schmeckt häufig wie lieblicher Wein mit Alkohol?
Ja, so könnte man das auch formulieren. Wo ich echt die Zukunft sehe, das ist die Rotweine. Das ist mega interessant, weil sie sind halt dunkelfarbig. Du hast diese Aromen von Rotwein, also so diesen südländischen Charakter und Beerenfrucht. Und dann gibt es ein sehr attraktives Tannin. Ich glaube, es wird aus Tee gewonnen, so dass der Wein auch hinten noch so Biss hat. Er hat angenehme Tannine, ist vollmundig. Und dann hast du aber am nächsten Tag keinen schweren Kopf.
Sie sind ja als Weinfachfrau von Ihrer eigenen Expertise abhängig, also Ihre Urteilsfähigkeit, was die Qualität angeht. Wie haben Sie sich denn mit dieser noch relativ jungen Kategorie alkoholfrei beschäftigt? Haben Sie das auch trainiert?
Ja, also ich bin dann auch hingefahren und habe mir das angeschaut, wie funktioniert das. Also es gibt ja verschiedene Methoden und ich verkoste sehr viel, habe jetzt auch vor kurzem auf einer Messe einen Fachvortrag über alkoholfreie Weine gehalten und habe dann entsprechend 6 Wochen lang rauf, runter alles probiert, was es gibt, also national wie international. Und dann merkst du natürlich schon auch die Unterschiede. Klar, ne? Und dann bei vielen sagst du, das wollte ich jetzt nicht trinken. Und man muss sagen, also wesentlich beliebter sind natürlich die Schaumweine, weil durch die Kohlensäure ist es irgendwie vom Geschmack her doch angenehmer.
Wenn ich einen alkoholfreien Wein mir kaufe, gibt es 3 geschmackliche Punkte, wo Sie sagen, okay, darauf sollte ich achten und wenn die gegeben sind, dann ist es auch qualitativ ganz gut.
Ja, also ich meine, eine gute Qualität zeichnet immer aus, wenn der Wein im Aroma einfach schon ein bisschen mehr kann. Also ich sag mal, da hast du den Unterschied, ein günstigerer Wein, der riecht vielleicht nach Ananas und Maracuja und beim fertig. Und ein guter, da denkst du dann schon, oh, er hat auch ein bisschen dieses Salz, was für Mineralität spricht oder auch kräutrige Aromen. Und dann, was sehr wichtig ist, ist, dass er eben nicht zu kurz ist. Also wenn man den Wein trinkt, viele alkoholfreie Weine sind beim fertig, ja, weil der Alkohol fehlt. Und da merkst du schon auch, ein guter alkoholfreier Wein, der ist eben nicht so ganz kurz. Und man verliert ja 20% der Menge auch bei der Entalkoholisierung. Also von daher wird alles konzentriert. Die Säure, die Süße, die Tannine, alles wird aufkonzentriert. Und wenn er eben nicht zu süß oder nicht zu säurelastig ist, also wenn man sagt, ja, der ist hinten auch gut balanciert, also ich habe eine feine Säure, ich habe eine feine Süße, aber nicht plörrig, dominant, pappig, ja, dann ist es eben gut.
Das sagt Nathalie Lumm, Sommelier und Autorin. Morgen klären wir in unserer Serie dann die Frage, ob alkoholfreier Wein auch wirklich gesund ist.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Wer heute ein Lösegeld erpressen will, der entführt keine Menschen mehr, sondern erpresst Firmen, Krankenhäuser und Stadtverwaltungen. Mit ein paar Klicks verschlüsseln Cyberkriminelle interne Systeme und geben sie erst nach einer Lösegeldzahlung wieder frei. Doch zu Cyberkriminalität gehört mehr als nur das. Heute werden Innenministerium, Bundeskriminalamt und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik den neuen Lagebericht Cyberkriminalität für das Jahr 2024 vorstellen. Bianca Schwarz mit den Details.
Unter Cyberkriminalität fallen alle möglichen Straftaten, für die man Computer oder Netzwerke benutzt. Den größten Schaden richtet dabei Ransomware an. Das heißt, Kriminelle verschlüsseln Daten zum Beispiel von Behörden oder Firmen und erpressen dann Lösegeld, um sie wieder freizuschalten. Im letzten Berichtsjahr lag der Schaden allein dadurch bei rund 16 Milliarden Euro. Das sind aber nur die gemeldeten Vorfälle. Das Bundeskriminalamt geht von einer deutlich höheren Dunkelziffer aus. Zur Cyberkriminalität gehören aber auch Identitätsdiebstahl, Cybermobbing und Cyberstalking oder die Herstellung und Verbreitung von sexuellem Missbrauch von Kindern. Am Vormittag wird der neue Lagebericht Cybercrime für das Jahr 2024 vorgestellt. Seit 2020 gab es jedes Jahr einen deutlichen Anstieg.
Knittlingen im Enzkreis muss sparen. Deswegen wird dort heute im Gemeinderat über die Schließung von einer Grundschule, dem Faustmuseum und Teilen der Jugendarbeit diskutiert. Felix Mnuk.
Die Grundschule im Ortsteil Freudenstein soll zum September 2026 geschlossen werden, so der Vorschlag von Bürgermeister Alexander Krotzel. Die Kinder sollen in Zukunft mit dem Linienbus in die Gesamtschule in Knittlingen fahren. Dazu soll die Jugendarbeit größtenteils beendet werden. Eine weitere Sparidee, das Faustmuseum könnte Anfang 2026 dicht machen. Der Grund, Knittlingen fehle das Geld. Zuvor wurde der Haushalt von Knittlingen vom Landratsamt abgelehnt. Heute Abend berät der Gemeinderat über die Sparmaßnahmen, Beschlüsse werden aber nicht gefasst. Die endgültige Entscheidung könne im September per Bürgerentscheid fallen.
Ein Uferweg am Bodensee mit freiem Zugang für alle, das ist in Kressbronn seit mehr als 20 Jahren beschlossen. Doch Anwohner mit Seegrundstück wehren sich gegen diese Pläne. Der Streit geht heute vor dem Verwaltungsgericht Sigmaringen in die nächste Runde. Theresia Blömer.
Einige der Anwohner wehren sich dagegen, dass vor ihren Grundstücken das Bodenseeufer verbreitert wird, indem Kies aufgeschüttet wird. So ist es nämlich geplant von den Behörden. Als Renaturierungsmaßnahme und damit dort ein Uferweg entsteht, frei begehbar für jeden. Schon seit 20 Jahren klagen Anlieger dagegen. Doch verschiedene Instanzen haben entschieden, die Pläne sind rechtens. Vor dem Verwaltungsgericht Sigmaringen werden heute und morgen weitere Klagen von Anwohnern verhandelt. Sie argumentieren mit ökologischen Bedenken. Ein Urteil wird Ende der Woche erwartet.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Heute vor 100 Tagen haben wir einen neuen Bundestag gewählt. Das sind zwar noch nicht 100 Tage nach Amtsantritt der neuen Regierung, für unsere Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann aber dennoch Anlass, sich dieser Zahl und ihrer Bedeutung zu widmen.
100 Tage, das sind etwas mehr als 3 Monate. Und die 100, die ist sowas wie eine magische Zahl in der politischen Berichterstattung. 100 Tage geben Journalisten einer neuen Regierung. Eine Schonfrist, bis in den Kommentarspalten draufgehauen werden darf, wenn nicht geliefert wird, was versprochen wurde. Dass es gerade 100 Tage sind, hat wohl mit der Vollkommenheit dieser schönen Zahl zu tun. 100, das klingt rund, final nach Jubiläum. Rein mathematisch, so sagt es die Google-KI, ist 100 eine natürliche Zahl zwischen 99 und 101. Da schau an. Und im Rechnungswesen heißt es weiter, sind 100 Cent genau 1 Euro. Aha, und im Jahr 100, da bestand Deutschland größtenteils aus Wald. In den letzten 1925 Jahren ist hierzulande also ganz schön was passiert. Und in den letzten 100 Tagen seit der Bundestagswahl ehrlich gesagt auch. Wir haben einen neuen Bundestag mit neuen Mehrheitsverhältnissen, eine neue Regierung, ein paar neue Grundgesetzparagraphen, neuen Spielraum, Staatsschulden aufzunehmen und auch schon neue Gesetzesvorlagen. Was daraus wird? 71 Tage haben die Minister noch Zeit. Dann ist die Schonfrist rum. Mal sehen, ob die Bundesregierung bis dahin 100% gibt.
Gedanken von Lissy Kaufmann aus Berlin.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.